fuhr ich nach einem kleinen württembergischen Örtlein Walddorf. Das ist ein entzückendes Jugendheim und da waren 35 Kerle, die noch Urlaub hatten, wissen Sie, höhere Schüler oder Jungs, die Eltern nach was weiß ich wohin gefahren waren. So ein, ich sage mal, so ein kleiner Lumpensammler noch, wissen Sie, immerhin 35 Mann. In einem entzückenden Heim, wissen Sie, so immer so ein paar nette Betten in einem Zimmer, gutes Essen, da war so eine aufgeregte Frau, die das Essen kochte, nicht? Und die war erst ganz erschrocken, was die Essen an Brot essen können, nicht? Hier ist nur jeder Friede, wer bloß die essen noch nicht. Sagt, sie ahnen nicht, was die futtern können, aber es wurde dann wunderschön. In diesem Ort Walddorf hat ein großer Gottesmann namens Oetinger gelebt. Oetinger ist ein Mann, der in der Welt bekannt ist. Man rechnet über die Theosophen, das heißt unter Leute, die die Geheimnisse Gottes ergründen wollten. Aber er war auch ein richtiger Württemberger. Von ihm wird zwar erzählt, dass er nachts um 12 in seine große Kirche ging. Und da hat er gesagt, da sitzen unter den Dachsparren auf den Balken sitzen die unerlösten Geister. Den hat er gepredigt, nachts um 12. Die kennen Namen Jesus noch nicht. Norddeutscher lacht darüber. Ich bin Süddeutscher, ich kriege das auch fertig. Den unerlösten Geistern. Noch viel doller ist, da ist die Sulzeiche. Da sind wir mal raus, bin ich oft rausgewandert. Wissen, da geht es von dem netten Örtchen so im Sonnenschein durch Felder. Da gab es tatsächlich Sonnenschein. Wenn auch viel Regen, die Ernte ist auch ungefähr futsch da. Aber es war doch in den 7 Tagen, 4 Tagen, wo immer eingefahren wurde. Ernte. Nicht? Und man konnte also manchmal richtig sich den Schweiß von der Stirn wischen, so schön heiß wurde es doch manchmal. Und ich bin da nachmittags, wenn die Boys irgendwo am Sportplatz waren oder so, rausgewandert durch die Felder, so in die Höhe rauf, und da kommt so eine Talschlucht hoch, und da steht eine riesige alte Eiche. Ein riesiges Ding, meistens sind solche Eichen durch Blitz zerstört, die ist es ernsthaft nicht, weil noch andere Tannen in der Nähe stehen. Und diese Eiche ist sicher ein altes germanisches Kultusheiligtum und so. Und da hat der Oetinger gesagt, da in der Eiche versammeln sich die unseligen Geister, die Unerlösten. Er sagt, nachts in Sturm, Regen, Novembernächten raus. Und hat in dem Baum da den unerlösten Geistern in der Eiche gepredigt, nicht? Das sind also Sachen, über die kann ich mit dem Rationalisten nicht unterhalten, verstehen Sie? Aber ich habe mit großer Bewegung diese Eiche angeguckt, kann ich Ihnen flüstern. Und als ich auf der Kanzel stand, auf der Kanzel an dem Sonntag eine Predigt halten durfte, da war es mir doch sehr feierlich zumute. Ich dachte, was sind wir für arme Epigonen, wo so große Männer gestanden haben. Ich habe vielleicht 5 Jahre gebraucht, bis ich die Predigten Oetingers antiquarisch erstehen konnte. Sie sind ein Schatz in meinem Mühesagen. Wenn Sie mal so eine Predigt lesen, dann sagen Sie, die muss ich 5-mal lesen, dann verstehe ich sie knapp, dass die Bauern das verstanden haben. Ich habe den Eindruck, die Bauern verstehen das heute noch, wenn man so predigt. Und die Schwierigkeit, dass dann so eine Reihe Flüchtlinge reingekommen sind, da in diese von der Erweckung und der schwäbischen gründlichen Pietismus erfassten Gemeinde natürlich ein Verhältnis haben, wie, verstehen Sie, wie Hering und Schokoladensoße, nicht? Sehr schwierig, sehr schwierige Probleme. Da war zugleich eine Evangelisation in dem Ort Holzgerlingen. Nun können Sie sich denken, das hatten meine Mitarbeiter vorbereitet, wie die Ahlen vorbei waren, da habe ich gesagt, also Holzgerlingen, auch da wird wohl nicht viel los sein, nicht? Machst du ein bisschen langsam. Und dann fahren wir also am ersten Tag rüber nach Holzgerlingen. Wissen Sie, das ist in der Nähe von Tübingen, das ist ein großes Waldgebiet, das heißt das Schönbuch, das ist ein riesiges Waldgebiet, also südlich Stuttgart und Bebenhausen, Tübingen, da könnte stundenlang durch den herrlichen Wald gehen, nicht? Und am Sonntag wimmelt das von Autos und Liebespärchen, Urlaubpapier. Aber wochentags ist das so herrlich, nicht? Und das geht durch ein Schönbuch und am Rand des Schönbuchs liegt dieser Ort Holzgerlingen. Und das ist wirklich ein kleines Nestchen. Und dieses Nest hat eine Stadthalle, die sieht aus wie ein Wasserkorb am ganz kleinen Kind, nicht? Die passt also kleine Nest eigentlich gar nicht rein. Und dann erfuhr ich erst, dass dieses Holzgerlingen also einfach ein Mittelpunkt ist. Wissen Sie, das ist schon einbezogen, das ist ja interessante Entwicklungen. Um Stuttgart herum wächst allmählich ein riesiges Industriegebiet, das ist das Ruhrgebiet das größte, nicht? Zweites Hamburg und dritte ist also dieses Industriegebiet um Stuttgart herum. Wissen Sie, da kommen die Mercedes-Werke, Esslingen, Blochingen, dann nach der anderen Seite hin, also Sindelfingen, wo die Buschwerk, Mercedes-Werke sind. Und in dem Bereich ist es. Und da liegt es am Rand und hat all die kulturellen Veranstaltungen für, wo diese Arbeiterbevölkerung ankommt. Es empfing mich, wir fuhren im Omnibus rüber, das müssen Sie miterleben, so eine Omnibusfahrt, da haben wir so 35 Kerlen, die singen da von 10 Negerleuten angefangen, bis mein Jesus ist mein Leben, wird alle durchgesungen, ohne große Stil, Einheit. Und dann kommen ein Holzkerling an, da steigen meine Burschen aus, sie wollen noch einladen mit Klampfen, mit Sprechchören, und ich steige auch aus, und da kommt der Präsident des Vereins, ein wackerer Tischlermeister, der große Tischlerei hat, nicht? Funskerl. Mann, vielleicht so vor 35 Jahren, also da geht das Herz auf, Sonnenlein in der Mitarbeit stehen, so ganz selbstständig. Und ein alter, sehr feiner Pfarrer, ein Flüchtlingspfarrer, der kommt aus Schlesien, ich habe noch selten einen Menschen erlebt, der so sich hineingestellt hat dann in diese württembergische Gemeinschaft, wegen einem Pfarrer, Doktor sowieso, alter Herr. Er sagt, ich werde pensioniert, Bruder Busch, dass mir Gott zum Schluss meines Lebens noch diese Evangelisationstage schenkt. Er war ganz beglückt, nicht, dass er noch miterleben darf. Man erlebt nicht oft, dass Pfarrer so hundertprozentig mit drinstehen, war herrlich, nicht? Und dann sagt der Vorsitzende von CVM, Bruder Busch, ich habe eine Bitte, machen Sie mit mir einen Krankenbesuch. Ach, sag ich, Mensch, ich kann nicht anfangen, alle alten Kranken mal zu besuchen, dann wollen 100 besucht werden. Da sagt er, nein, da ist ein junger Mann von 30 Jahren im Sterben, einer von unserem Verein. Der hat sie mal gehört, da ist er erweckt worden, in Herrenberg. Und der hat Krebs, der liegt im Sterben. Und das war dann erschütternd. Wissen Sie, jeden Abend vor den Versammlungen ging ich an das Sterbebett des jungen Mannes. Am ersten Abend komme ich hin, eine große Metzgerei. Der Vater hat die Metzgerei. Das ging dann weiter, der Laden, wissen Sie, und der ganze Betrieb. Und in der Küche, da saß dann so ein Haufen Leute, Nachbarn, Geschäftsleute und der Doktor. Und der Doktor ganz kalt. Ach, Prost, der Pfarrer, ja, der Junge erlebt das Ende der Woche nicht. Ich habe ihn am Montag noch besucht, nicht? Oder am Sonntag letztes Mal, ja. Da war er immer noch am Leben, er ist heute noch am Leben, nicht? Aber es ist wohl schrecklich. Und dann sagt der Vater, wissen Sie, ich kann meinen Sohn loben, ich habe noch nie so einen Tütchen Metzger gehabt. Und der stirbt an Krebs. Jung verheiratet, die Frau erwartet das erste Kind, ist ja erschüttert. Dann ging mein ersten Stock rauf. Da hatten sie so eine nette Wohnung eingerichtet im elterlichen Haus. Diese junge Frau, die ihr erstes Kind war, der Mann liegt im Sterben. Es gibt sehr dunkle Wege Gottes, nicht? Und wie ich reinkam, da hat er mich angestrahlt. Er hat eine Freude gehabt. Das hat mich richtig erschüttert. Und dann hat er so ganz leise nur gesprochen, wie er zweimal in meinen Evangelisationen gewesen sei. Und hat er angstlos geworden seiner Bekehrung. Und nun sei er ein bisschen lax geworden im Glauben. Und nun hätte er Jesus ihn hier wieder gesucht. Und das wäre für ihn eine Freude, dass ich nun noch zu ihm käme. Ich habe dann ein Bibelwort gesagt, jeden Abend nur eben rein ein Bibelwort. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine seltsame Vorbereitung auf riesige Evangelisationsversammlungen, wenn man vorher ein Sterbebett eines jungen Mannes tritt. Ne? Dann hat man das Gefühl, du hast lauter Leute vor dir, die vielleicht morgen in die Ewigkeit gehen müssen. So sollten wir ja eigentlich miteinander reden, nicht? Kann ja sein, dass für einen von uns die letzte Bibelstunde war. So sollte man immer sprechen. Und dann ging ich zurück und dann kam ich in dem Dorf in den Sog hinein. Polizei von Tübingen, jeden Abend so im Polizeiauto rübergefahren, machten den Einsatz, grüß Gott, der Pfarrer, wir kennen uns schon von früheren Evangelisationen her, in anderen Städten, die kannten man nun schon, die so in Tübingen dagegen bin, wird die Tübinger Polizei eingesetzt, nicht? Und das ist dann großartig, eine große Wiese für LKW-Parkplatz, die war dann bald ein Sumpf, denn es regnet ja dauernd, nicht? Und die Leute wollten da nicht hin, denn wenn man ausstieg, dann versank man erstmal bis an Hals ungefähr. Das war also wieder übertrieben. Da ist nichts so lauf auf die Wiese da. Hier ist bloß für Omnibusse und so weiter, nicht? Und es war so schön, diese riesige Halle und dann allmählich Übertragung, nicht? Und dann musste ich hinterher in die Übertragungszelle während des Schlussliedes immer rennen und Abschiedswort sagen, nicht? Auch noch ein Grußwort sagen. Und das schön, der Sonntag, dieser Abschluss, wissen Sie, morgens Gottesdienst in dem Holzgerling, dann im Auto rüber nach Waldorf, da ein Gottesdienst, dann mittags um 2 Uhr eine Jugendversammlung, die ganze Halle voll Jugend, also bis vom Schwarzwald kamen sie her. Und dann meine Boys, die kann man brauchen, die machen da einen Punschladen, nicht? So ein paar Sketch und Negersongs und ein paar machen Zeugnis. Und ich erzähle dazwischen und dann kommt eine Bibelarbeit. Zwei Stunden sind im Nu herum und dann bin ich so erschossen, zwei Gottesdienste, Jugendversammlung von zwei Stunden, dass ich sage, lieber Bruder Tischlermeister, Reise ist es Vereins, hab dann Kaffee, ja, und dann gehen wir in die Tischlerei und die Frau, nicht? Die hat immer neu Kaffee gekocht. Ich habe im Leben noch nie so Kaffee gekocht, so fertig war ich, nicht? Und Kuchen reingepackt und Salz, wie so Lauge pressen, die kennt man hier gar nicht. Ich glaube, ich habe mein Leben noch nicht einfach so mit bewusstlos gegessen. Und dann sage ich, jetzt mache ich noch einen Spaziergang, nicht? Und dann ging ich in so ein Tälchen runter. Und vorher sagt mir einer, ist noch so Fräulein da, so verkrüppelt, das will ich gern sprechen heute Abend um 7. Ich denke, ja, Fräulein, hoffentlich haben Sie was Ernsthaftes. Und dann gehe ich in ein einsames Tälchen noch, um ein bisschen Kraft zu schöpfen für den Abend. Und da begegnet mir ein verwachsenes Fräulein. Und die fängt an zu heulen und sagt, den ganzen Tag möchte ich Sie sprechen, jetzt treffe ich Sie hier in der Einsamkeit. Wie schön, sage ich, Fräulein, was gibt's? Und dann hatte sie wirklich eine Freundin da, die kam auch angezwitschert, und es ging mehr um die. Und die hatten wirklich so ernste Fragen. Und die sagten immer, eigentlich brauchen wir gar keine Antwort mehr. Dass man sie hier trifft, wo man keinen Menschen trifft, das ist schon Antwort Gottes. Nicht, das war zu nett. Und dann die letzte Versammlung, wissen Sie, quillt dann alles über, nicht so, 3.500 Mark Kollekte, überlegen Sie mal, nicht? 3.500 Mark Kollekte, in so einem Kaftein, Holz Gerling, nie mit gerechnet, und Menschen und Freude und Omnibusse, nicht? Und ich konnte nur noch weg in den Wagen rein, der brachte mich nach Stuttgart, Nachtschnellzug, rauf nach Essen, nächsten Morgen war ich hier und machte zwei Tage blau und dann kam Bückeburg. Aber vielleicht finde ich mal Gelegenheit, das extra zu erzählen, denn Niedersachsen ist ein Fall für sich.